Marcus de Sautoy, der Creativity Code. Wie künstliche Intelligenz schreibt, malt und denkt. Gelesen von Michel Winter und Arvid Schalle.
Algorithmen, die Menschen in komplexen Strategiespielen schlagen, Programme, die psychedelische Bilder malen, Apps, die Musik komponieren und Texte schreiben. Selbst wenn du kein Tech-Nerd bist, wirst du mitbekommen haben, dass die künstliche Intelligenz inzwischen auch in kreative Disziplinen wie Kunst, Literatur und Musik vorstößt. Vielleicht beschleicht dabei auch dich eine Mischung aus Faszination und Schaudern. Aber warum eigentlich? Was genau ist daran so unheimlich? Vielleicht ist es die Tatsache, dass wir Kreativität als eine der letzten Kompetenzen ansehen, die wir den Maschinen voraus haben. Als eine der Qualitäten, die uns Menschen ausmachen. Auf der Insel Java fanden Archäologen 500.000 Jahre alte Schnitzereien auf Muscheln, die von unserem urmenschlichen Vorfahren Homo erectus geschaffen wurden. Das bedeutet, die Kunst ist älter als unsere Spezies. Was würde es bedeuten, wenn Maschinen uns selbst in diesem Gebiet ablösen? Und kann die KI-Entwicklung tatsächlich kreative Computerkünstler hervorbringen, die es mit uns Menschen aufnehmen können? Dieser Frage gehen wir in diesen Blinks nach. Sie entführen dich auf eine faszinierende Reise von den Wurzeln der Kreativität über die mathematischen Grundlagen von Musik und Computern bis in die nahe Zukunft kunstschaffender KIs.
Blink Nummer 1. Was ist Kreativität?
Machen wir uns nichts vor. Computer sind in vieler Hinsicht intelligenter als wir Menschen. Sie können mehr Fakten speichern, schneller rechnen und besser planen. Und so vertrösten wir uns auf die eine Kompetenz, die wir ihnen voraus haben: unsere Kreativität. Computer tun, was wir ihnen sagen. Sie sind nicht kreativ. Sie können keine Bücher schreiben, keine Symphonien komponieren und keine Witze erzählen. Oder etwa doch? Diese existenzialistische Frage klären wir im Laufe dieser Blinks. Dazu müssen wir aber zunächst beleuchten, was Kreativität eigentlich umfasst. Kreativ zu sein bedeutet, etwas Neues, Überraschendes und Wertvolles zu schaffen. Der französische Maler Claude Monet schuf im frühen 20. Jahrhundert wunderschöne Gemälde mit Motiven wie Seerosen und Wasserlilien. Aber diese Bilder waren nicht nur schön, sondern bahnbrechend. Monet lasierte die Leinwand nicht mehr mit langen Pinselstrichen, sondern schichtete die Farbe mit kurzen Tupfern übereinander. Er zeigte der Welt eine völlig neue Art, die Bewegungen und Lichtreflexe des Wassers einzufangen. Dieser neue Farbauftrag inspirierte viele Künstler des aufkommenden Impressionismus und ebnete den Weg für den Übergang von der figurativen zur abstrakten Malerei. An diesem Beispiel sehen wir, dass der Kunstbegriff dynamisch ist. Unsere Vorstellung von Kunst hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert. Dasselbe gilt für unsere Vorstellung von Kreativität. Heute messen wir die Kreativität einer Handlung oft daran, wie sehr sie vom bisherigen und Bekannten abweicht. Nehmen wir das Beispiel des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg. Seinerzeit, im frühen 20. Jahrhundert, war die Musik tonal, also im Sinne der Dur- und Molltonalität um feste Grundtöne arrangiert. Die Tonalität galt als Grundlage jeder Form von Komposition. Schönberg widersetzte sich dieser Norm, indem er atonale Musik komponierte, die nicht mehr den gängigen Regeln der Melodien, Akkorde und Harmonien gehorchte. Diese Atonalität bescherte Menschen weltweit unerwartete und nie dagewesene Hörerlebnisse. Was verraten uns diese Beispiele über das Wesen der Kreativität? Die Kognitionsforscherin Margaret Bowden unterscheidet drei Formen von Kreativität: transformative, explorative und kombinatorische Kreativität. Schönbergs Atonalität bezeichnete sie als Ausdruck transformativer Kreativität, die die bekannten Regeln einer Disziplin über Bord wirft. Dagegen war Monet ein Beispiel für explorative Kreativität. Diese Form lotet die Grenzen des Möglichen innerhalb der Spielregeln einer Disziplin aus. Monet stellte die Seerosen noch immer figurativ dar, verwendete dafür aber eine ganz neue Art des Farbauftrags. Die dritte Form ist die kombinatorische Kreativität. Sie meint die Fähigkeit, Strukturen zu verbinden, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Die zeitgenössische Architektin Zaha Hadid zum Beispiel überträgt ihre Leidenschaft für abstrakte Kunst auf die Gestaltung üppig geschwungener Gebäude, die statisch geradezu unmöglich scheinen. Das nach ihren Plänen erbaute Heydar Aliyev Center im aserbaidschanischen Baku erinnert eher an eine überdimensionierte Muschelschale als an ein Gebäude.
Was verstehen wir also unter Kreativität? Sie transformiert, erforscht oder kombiniert bekannte Strukturen, um etwas Neues und Unerwartetes zu schaffen.
Monet, Schönberg und Hadid sind tolle Beispiele dafür, wie Kreativität mit unseren Erwartungen bricht. Aber Achtung, das passiert längst nicht nur in der Kunst.
Blink Nummer 2. Computer fördern mathematische Kreativität.
Kreativ zu sein bedeutet, die geltenden Spielregeln zu dehnen oder gar zu brechen, um etwas Neues zu erschaffen. Diese Fähigkeit gibt es nicht nur in der Kunst, Musik oder Literatur. Du findest sie auch dort, wo du sie nicht auf Anhieb vermuten würdest. Zum Beispiel in der Mathematik. Mathematiker arbeiten mit sogenannten Axiomen. Ein Axiom ist ein theoretischer Grundsatz, der als logisch erwiesen gilt. Ein Beispiel dafür ist die Formel: Die Wurzel aus 1 ist gleich 1. Da wir dieses Axiom als wahr ansehen, können wir es zur Grundlage neuer Annahmen machen. Bei den sogenannten Theoremen handelt es sich also um Hypothesen, die mit Hilfe logischer Argumente bewiesen werden wollen. Zum Beispiel: Die Wurzel aus 1 ist ungleich 1. Um dieses Theorem zu überprüfen, müssen wir die bekannten Axiome über Quadratzahlen auf unser neues Theorem anwenden. Soweit, so klar. In der höheren Mathematik geht es aber um weitaus mehr als strenge Regeln und kühle Logik. In der Mathematik geht es im Grunde um dasselbe wie in der Kunst. Es geht darum, mit bekannten Denkmustern zu brechen und spannende Geschichten zu erzählen. Mathematiker wollen keine offensichtlichen und langweiligen Theoreme beweisen. Sie sind auf der Suche nach unerwarteten Entdeckungen, die unser Verständnis von der Welt erweitern. Und das erfordert Intuition und Kreativität. Der russische Mathematiker Grigori Perelman stellte beides unter Beweis, als er mit der sogenannten Poincaré-Vermutung eines der weltweit größten mathematischen Probleme löste. Stark vereinfacht beschreibt das heute berühmte Theorem die Entstehung aller geometrischen Formen im Universum. Um seine Vermutung zu beweisen, ließ sich Perelman von einem komplett anderen Teilgebiet der Mathematik inspirieren: der Bewegung von Flüssigkeiten auf Oberflächen. Er übertrug die dazu bekannten Regeln auf die Geometrie, um das gesamte Spektrum aller theoretisch möglichen Formen zu beschreiben. Und siehe da! Seine kombinatorische Kreativität brachte völlig neue Einsichten dazu, wie das Universum funktioniert. Die Mathematik wird mit jedem erbrachten Beweis noch abstrakter und komplexer. Da verwundert es nicht, dass selbst ein Genie wie Perelman nicht nur mit bloßem Verstand und Stift und Zettel arbeitet. Die moderne Mathematik braucht Computer, um gigantische Datenmengen zu verarbeiten. Rechnen und Rechner sind heute unzertrennlich. Der israelische Mathematiker Doron Zeilberger besteht sogar darauf, seinen Computer als Co-Autor seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu nennen. So kommt dieser unter dem Pseudonym Shalosh B. Ikat zu der wissenschaftlichen Anerkennung, die ihm gebührt.
Du siehst, die Kreativität befeuert nicht nur die Kunst, sondern auch die Mathematik. Hier versuchen Menschen mithilfe von Computern, die großen Rätsel der Welt zu lösen.
Computer sind ein Teil des kreativen Prozesses. Ihre geballte Rechenkraft reduziert die menschlichen Fehler und erlaubt es den Mathematikern, sich stärker denn je auf das kreative Denken zu konzentrieren.
Blink Nummer 3. Algorithmen sind lernfähig.
Mathematiker und Computer haben etwas gemein. Sie beide befolgen logische Regeln, um ein erwünschtes Ergebnis zu erzielen. Die den Computern einkodierten Regeln bezeichnen wir als Algorithmen. Du kannst sie dir wie eine Reihe von Wenn-Dann-Sätzen vorstellen, die das Verhalten der Rechner steuern. Dein E-Mail-Programm befolgt möglicherweise diese Regel. Wenn eine E-Mail das Wort Viagra enthält, sortiere sie in den Spam-Ordner. Doch Algorithmen können weitaus mehr als E-Mails sortieren. Das wird für dich sicher nichts Neues sein. Unternehmen wie Amazon, Netflix und Spotify nutzen Algorithmen, um dich mit Empfehlungen zu bombardieren. Ihre Algorithmen analysieren deine bisherigen Entscheidungen, um vorherzusagen, welche Produkte, Filme oder Lieder dir gefallen. Es gibt sogar Algorithmen, die dir passende Liebespartner vorschlagen. Die Dating-Website OkCupid evaluiert deine persönlichen Eigenschaften und Vorlieben, um Menschen mit Übereinstimmungen zu finden. Davon mag man halten, was man will. Die Methode scheint Erfolg zu haben. Eine Studie befragte Paare, die zwischen 2005 und 2012 geheiratet haben. Das Ergebnis? Die Netzbekanntschaften waren deutlich glücklicher als die, die sich offline kennengelernt hatten. Was ist da los? Wissen Algorithmen mehr über die Liebe als wir Menschen? Auf gewisse Weise schon, denn ihre Entscheidungen basieren auf gigantischen Datenbergen. Hast du dich je gefragt, nach welchen Kriterien Google seine Suchergebnisse anordnet? Die Algorithmen der Suchmaschine messen den Wert einer Website daran, auf wie vielen anderen Websites sie verlinkt ist. Anschließend bewertet sie den Wert dieser anderen Websites nach demselben Prinzip. Wenn deine Online-Präsenz auf vielen hochwertigen Websites wie cnn.com oder tagesschau.de verlinkt ist, rangiert sie hoch oben in den Suchergebnissen. Für dieses komplizierte System der Querauswertung werden Unmengen an Daten erfasst und verglichen. Dieser Rechenleistung wäre kein menschliches Gehirn gewachsen. Doch damit nicht genug. Viele Algorithmen sind auch lernfähig. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass Netflix, Amazon und Spotify immer häufiger genau deinen Geschmack treffen, je häufiger du diese Dienste nutzt. Grund dafür sind ebenfalls Daten. Je mehr du Dienste verwendest, desto mehr Daten stellst du ihnen zur Auswertung zur Verfügung. Netflix zum Beispiel versteht irgendwann, dass du schlaflos in Seattle nicht nur deshalb guckst, weil du romantische Komödien magst, sondern auch, weil du ein Fan von Tom Hanks bist. Also schlägt dir die Plattform nicht Notting Hill, sondern Forrest Gump vor.
Was zeigt uns das? Computeralgorithmen haben bereits jetzt großen Einfluss auf unser Leben. Sie analysieren getroffene Entscheidungen, um unser Verhalten vorherzusehen.
Interessant sind vor allem die lernfähigen Algorithmen. Sie verändern unsere Vorstellung davon, wozu Computer fähig sind.
Blink Nummer 4. Die Grundlage maschinellen Lernens. Von Top-Down zu Bottom-Up.
Bevor Computer lernfähig wurden, herrschte unter Programmierern folgender Glaube. Ein Computer gibt nicht mehr heraus, als man hineingibt. Ein Programm ist also immer nur so schlau wie der Mensch, der es kodiert. Was hat die Programmierer umgestimmt? Die Antwort lautet, ein Computer, der Brettspiele spielt. Genauer gesagt, das antike chinesische Strategiespiel Go. Go erfordert Intelligenz, Kalkül und Kreativität. Zwei Spieler treten mit linsengroßen Spielsteinen auf einem 19x19 Felder großem Spielbrett gegeneinander an. Das Ziel besteht darin, Bereiche des Felds zu erobern und gegnerische Steine einzufangen, indem man sie mit eigenen Steinen umzingelt. Dabei gilt Go sogar als anspruchsvoller und variabler als Schach. Es ermöglicht geradezu unendliche Kombinationen an Spielzügen und erfordert das Erkennen komplexer Muster. Aus eben diesen Gründen hielt man es lange Zeit für unmöglich, einem Computer das Spiel beizubringen, bis es 2016 zum Showdown zwischen Mensch und Maschine kam. Voller Spannung beobachteten Menschen weltweit, wie der vom britischen KI-Forscher Demis Hassabis programmierte Computer AlphaGo den amtierenden Go-Weltmeister Lee Sedol aus Südkorea mit 4:1 schlug. Wie war das möglich? Ganz einfach. Hassabis und sein Team ließen AlphaGo selbstständig lernen. Zunächst fütterten sie das Programm mit ein paar Spielregeln. Den Rest der Regeln fand das Programm über Versuch und Irrtum selbst heraus. In der Welt des Codierens bezeichnet man diesen Ansatz als Bottom-up, sprich von unten nach oben. Computerprogramme bekommen ihre Befehle nicht mehr top-down, von oben nach unten, sondern müssen eigene Lösungen finden. Dieser Bottom-up-Ansatz ist die Grundlage für maschinelles Lernen. AlphaGo lernte das Spiel also genau wie ein Mensch, durch das Spielen selbst. Das Programm schrieb sich nach jedem Erfolgserlebnis ein Stück weit neu. Es erhöhte die Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung erfolgreicher Spielzüge. Führte ein Spielzug nicht zum Erfolg, sank die Wahrscheinlichkeit, dass das Programm ihn wiederholte. Als AlphaGo schließlich gegen Lee Sedol antrat, hatte es Strategien entwickelt, auf die noch kein menschlicher Go-Spieler zuvor gekommen war.
Wir halten fest, der Übergang von Top-Down zu Bottom-Up revolutionierte die KI-Entwicklung. Heute sind Computer in der Lage, auf Basis einiger Daten eigenständig zu lernen.
Je mehr Daten eine künstliche Intelligenz wie AlphaGo als Trainingsgrundlage nutzen kann, desto schlauer wird sie. Es ist daher kein Zufall, dass das Zeitalter des maschinellen Lernens mit dem Zeitalter des Big Data zusammenfällt. Noch nie wurden so viele Daten zu menschlichem Verhalten erfasst und ausgewertet. Anno 2019 stammten 90% aller verfügbaren Daten allein aus den vorangegangenen 5 Jahren. Erst die Kombination aus Big Data und maschinellem Lernen macht es denkbar, dass uns Computer an Intelligenz übertreffen.
Blink Nummer 5. Die gemeinsame Sprache von Musik und Mathematik.
Okay. Computer fördern mathematische Kreativität und bringen sich selbst komplexe Spiele bei. Aber macht sie das kreativ? Untersuchen wir diese Frage anhand einer weiteren kreativen Kunst, der Improvisation. 1993 veröffentlichte der US-amerikanische Musiker David Cope ein Album namens Bach by Design mit Klavierstücken im Stile des großen deutschen Komponisten. Die Werke waren allerdings nicht von Johann Sebastian Bach komponiert worden, sondern von Emmy, einer von Cope kodierten Musiksoftware, die Bachs Kompositionsstil simulierte. Die KI leistete so gute Arbeit, dass sie selbst eingefleischte Bach-Liebhaber täuschte. Bei einem Konzert an der University of Oregon hielt das Publikum ihre Kompositionen für Originale von Bach und ein weniger bekanntes Werk Bachs hingegen für eine Fälschung. Das gibt natürlich zu denken, denn wie kann ein Computerprogramm Musik komponieren, die mehr nach Bach klingt als Bach selbst? Dafür müssen wir erklären, wie klassische Komponisten arbeiten. Denn streng genommen arbeiten auch sie mit Algorithmen. Sie beginnen mit einem Thema, einer eingängigen melodischen Figur und erweitern diese nach festen mathematischen Regeln um Variationen, Begleitmelodien und zusätzliche Stimmen. Komponisten mit starker persönlicher Handschrift tendieren dabei zu ganz bestimmten mathematischen Mustern. Mozart zum Beispiel nutzte häufig eine Art der musikalischen Begleitung, die als Alberti-Bass bezeichnet wird. Das Muster besteht aus 3 Noten, die in der Sequenz 1-3-2-3-1-3-2-3 aufeinander folgen. Womit wir wieder bei Emmy wären. Copes Programm wurde auf die Erkennung typischer Muster bei Bach trainiert und konnte diese Muster zur Komposition von Werken nutzen, die nach dessen typischer Handschrift klangen. Eine andere musikalische KI namens The Continuator kann die Musik von Jazzmusik erkennen und replizieren. Die Software analysierte tausende Jazzstücke und lernte, welche Noten und Sequenzen mit welcher Wahrscheinlichkeit aufeinander folgen. Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeiten kann The Continuator in Echtzeit auf Menschen reagieren. Wenn du dem Programm ein Jazzriff vorgibst, greift es die Idee wie ein menschlicher Jazzmusiker auf. Kurzum, es improvisiert. Selbst die Popmusik erforscht die Möglichkeiten musikalischer Algorithmen. Die britische Trip-Hop-Band Massive Attack veröffentlichte ihr Album Heligoland 2016 mit einer App namens Phantom. Diese wertet Daten wie deinen Standort, deine Zeitzone und deinen Twitter-Feed aus, um einen auf dich zugeschnittenen Remix der Stücke zu erstellen. Der Remix der Stücke wird immer wieder anders geformt. Je nachdem, wo du dich zu welcher Tageszeit befindest, wie du dich bewegst und was du durch die Kamera deines Smartphones siehst.
Was zeigt uns das? Musik und Computer sind durch die mathematische Sprache der Algorithmen verbunden. Die KI kann die Muster dieser Algorithmen erkennen und zur Grundlage eigener, spontaner Kreationen machen.
So viel zu der Annahme, Computer könnten weder komponieren noch improvisieren. Und die Musik ist nicht die einzige künstlerische Disziplin, in der Maschinen beeindruckende Fortschritte machen.
Blink Nummer 6. Kann Code auch Kunst?
Computer können also klassische Musik komponieren und Jazzriffs improvisieren. Aber was ist mit dem Rest der Kunstwelt? Diese Frage treibt die Menschen schon seit längerer Zeit um. Der damalige Siemens-Ingenieur Georg Nees kodierte bereits 1965 einen Computer, der eigene Grafiken zeichnen konnte. Das Zeichengerät zog von einem festen Punkt auf der Malfläche 23 beliebig lange Linien. Diese Linien sollten abwechselnd horizontal und vertikal verlaufen und jeweils am Endpunkt der vorherigen Linie ansetzen. Das Ergebnis war eine Reihe faszinierender geometrischer Grafiken, die noch im selben Jahr als Kunstwerke in einer Galerie ausgestellt wurden. Eine deutlich komplexere Kunst-KI wurde kürzlich vom Computerwissenschaftler Ahmed El-Gamel an der Rutgers University in New Jersey entwickelt. El-Gamel entwickelte ein sogenanntes Creative Adversarial Network, ein kreatives, gegensätzliches Netzwerk, das künstlerische Bilder klassifizieren und generieren kann. Und zwar so. Das Creative Adversarial Network, kurz CAN, ist ein System mit zwei Algorithmen. Der eine Algorithmus lernt mit Hilfe der Kritik, die er vom anderen erhält. Damit bildet CAN die ewige Hassliebe der beiden Komponenten unseres kreativen Gehirns nach, des Schöpfers und des Kritikers. Der eine Algorithmus erschafft Bilder und der andere beurteilt ihre Originalität. Der Kritiker-Algorithmus wurde mit Daten von WikiArt darauf trainiert, Gemälde zu erkennen, die Momente kreativen Wandels in der Kunstgeschichte markierten, zum Beispiel Monets Seerosen. Zur Einordnung: WikiArt bildet mit über 80.000 Gemälden aus 1.500 Jahren die wohl größte Datenbank digitalisierter Kunst. Der Kritiker-Algorithmus nutzt dieses Wissen, um die Arbeiten des Schöpfer-Algorithmus zu kritisieren und zu verbessern. Auch dieser Ansatz scheint erfolgreich. Das Publikum der Art Basel 2016 hielt die von CAN geschaffenen Gemälde für inspirierender als die von Menschen geschaffenen Exponate. So darf es vielleicht nicht wundern, dass die KI nun auch in literarische Sphären vordringt. Immer mehr Medienkanäle nutzen Textverarbeitungsprogramme, um Meldungen zu verfassen. Diese Programme integrieren Rohdaten wie Fakten und Zahlen, um kurze und kohärente Texte im Stile gängiger Nachrichten zu schreiben. Das ist besonders nützlich für Meldungen aus den Bereichen Sport und Aktien, in denen täglich mehr Daten generiert werden, als die meisten menschlichen Redaktionen verarbeiten können. Analog zu den musikalischen KIs können moderne Schreibprogramme sogar den Stil ausgewählter Autoren nachbilden. Eine KI kann Muster in der Wortwahl und den Satzstrukturen analysieren und Passagen verfassen, die aus der Feder von Ernest Hemingway hätten stammen können. Und auch in der Creativity Code wurde de Sautoy zufolge ein 350 Wörter langer Abschnitt von einer KI geschrieben. 350 Wörter entsprechen im Übrigen auch der Länge eines durchschnittlichen Blinks. Wer weiß, vielleicht wurde dieser Blink hier ja von einem Computer verfasst.
Das bedeutet, KIs werden bereits jetzt verwendet, um Musik, Kunst und Literatur zu erschaffen.
Puh, heißt das, in der Zukunft werden sogar Maler und Schriftsteller von Computern abgelöst? Damit befassen wir uns im nächsten Blink.
Blink Nummer 7. Grenzen der künstlichen Wahrnehmung.
Nimm dir den folgenden Satz vor. Die Kinder wollen die Trauben nicht essen, weil sie alt sind. Und nun beantworte die folgende Frage. Wer oder was ist alt? Natürlich die Trauben, klar. Du hast genug Erfahrung im Umgang mit Kindern und Trauben, um die Frage aus dem Stegreif zu meistern. Für einen Computer ist es jedoch nicht so eindeutig. Er kann nicht sicher wissen, wer im Nebensatz mit sie gemeint ist. Unsere natürliche Sprache steckt voller solcher Zweideutigkeiten. Wie wir ein Wort interpretieren, hängt oft vom Kontext oder unserem Vorwissen ab. Computer verfügen hingegen nicht über diese Art von intuitivem, erfahrungsbasierten Wissen. Darum sind sie oft blind für linguistische Nuancen. Aus demselben Grund können sie auch keine sinnvollen narrativen Strukturen erzeugen. Computerprogramme mögen in der Lage sein, ein paar Sätze im Stile von Ernest Hemingway zu bilden, aber sie sind weit davon entfernt, eine ganze Geschichte wie Der alte Mann und das Meer zu verstehen, geschweige denn sie selbst zu schreiben. Ähnliches gilt für die visuelle Wahrnehmung von KIs. Bislang sind Computer nämlich denkbar schlecht darin, das große Ganze zu sehen. Warum? Weil sie Bilder erkennen, indem sie Fragen zu den vielen einzelnen Pixeln stellen, aus denen sich die Bilder zusammensetzen. Das Problem ist nur, dass die Komposition dieser Pixel jedes Mal anders ausfällt. Schon ein Kleinkind erkennt, dass zwei unterschiedliche Fotos jeweils eine Katze abbilden. Aber ein Programm muss erst die einzelnen Pixel zueinander in Bezug setzen und dann urteilen, ob diese Bezüge auf Katzen oder andere Motive hindeuten. Ein Beispiel für fortschrittliche Bilderkennung ist der Bewegungssensor Kinect der Spielekonsole Xbox. Der Kinect kann 31 verschiedene Körperteile unterscheiden. Vom linken Fuß über den Kopf bis zum rechten Ellenbogen, indem er die Tiefe der Pixel in seinem Blickfeld und deren Abstände zur Umgebung misst. Trotzdem sind seine visuellen Fähigkeiten nicht ansatzweise mit unserer menschlichen Wahrnehmung vergleichbar. Das erklärt im Übrigen auch, warum dich viele Websites Bilder von Autos, Straßenschildern oder Katzen auswählen lassen, um sicherzustellen, dass du kein Roboter bist. Kurioserweise können KIs eben jene nichtmenschliche Wahrnehmung nutzen, um faszinierende Computerkunst zu schaffen. Das von Google-Mitarbeitenden entwickelte Programm Deep Dream zum Beispiel funktioniert nach dem Prinzip der Pareidolie, einem Phänomen, das uns Menschen Gesichter im Essen oder Tiere in Wolken erkennen lässt. Zuerst wird die KI mit einem Bild ohne klar erkennbare Formen gefüttert. Weil die KI auf die Erkennung von Bildern der Google-Suche trainiert ist, die meist Menschen, Tiere und andere Objekte enthält, tendiert sie zur Überinterpretation der unklaren Bilder. Sie sieht Augen, Hände und Gesichter, wo eigentlich keine sind. Das Ergebnis sind bunte und psychedelische Bilder, die locker als moderne Kunst durchgehen.
All das zeigt: Visuelle Wahrnehmung, natürliche Sprache und narrative Strukturen sind bislang noch große Herausforderungen für die KI.
Damit wird es Zeit, dass wir ein vorläufiges Fazit ziehen. Inwieweit können wir künstliche Intelligenzen als kreativ bezeichnen?
Blink Nummer 8. Warum Maschinen noch nicht wirklich kreativ sind.
Es besteht zwar noch reichlich Raum für technische Verbesserung, dennoch schaffen KIs zweifelsohne schon heute Kunst. Sie komponieren, schreiben und malen. Kreationen wie die psychedelischen Bilder des Deep Dream-Algorithmus überraschen selbst die Programmierer hinter den Programmen. Sie sind der Beweis dafür, dass moderne Computer tatsächlich mehr herausgeben können, als wir Menschen hineingeben. Aber bei Kreativität geht es um mehr als das Verhältnis von Ein- und Ausgabe. Denn bislang brauchen die KI-Algorithmen vor allem eines, um kreativ zu sein: menschliche Hilfe. Eine schöne Analogie dafür liefert die Erzählung Die Bibliothek von Babel des argentinischen Surrealisten Jorge Luis Borges. Darin beschreibt Borges eine Bibliothek, die alle Bücher enthält, die jemals möglich wären. Von Tolstois Krieg und Frieden bis zu kompletten Büchern voller einzelner Buchstaben, wie zum Beispiel dem Konsonanten N. Da die Bibliothek alle theoretisch möglichen Bücher umfasst, haben die meisten davon, so wie das N-Buch, wenig bis gar keinen literarischen Wert. Daher braucht es Menschen, um nach sinnvollen Büchern zu suchen und Schätze wie Krieg und Frieden zu entdecken. Was soll uns diese Analogie sagen? Computer sind wie die Bibliothek von Babel. Sie haben kein Gespür für Bedeutung. Die Bibliothek enthält unendlich viele Bücher, ohne nach Inhalt zu filtern. Ähnlich verarbeiten Computeralgorithmen Unmengen von Daten, ohne nach Gehalt zu sieben. Aber genau darum geht es uns Menschen bei der Kreativität: um Bedeutung. Kunst, Musik und Literatur erforschen, was uns als Menschen trennt oder verbindet. Sie schaffen Raum für neue Erkenntnisse. Vor allem aber kreieren wir aus freien Stücken. Monet, Bach und Hemingway waren nicht kreativ, weil man es ihnen auftrug. Sie empfanden ihr kreatives Schaffen als dringenden und nötigen Ausdruck ihres Innenlebens. KIs mögen bereits faszinierende Dinge erschaffen, aber nicht aus eigenem Antrieb. Diese Programme komponieren, malen und schreiben auf menschliches Geheiß. Sie wurden dafür programmiert. Darum wäre es trotz allem hochgegriffen, ihnen wahrhaftige Kreativität zu attestieren. Bislang sind sie letztlich nur das Ergebnis menschlicher Kreativität.
So lautet unser vorläufiges Fazit. KIs sind nützliche kreative Werkzeuge, aber nicht wahrhaftig kreativ. Ihnen fehlt das Bewusstsein für den tieferen Sinn ihres kreativen Schaffens.
Dieses noch lässt Raum für interessante Spekulationen. Denn um so kreativ zu sein wie wir, müssten die Maschinen ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Und noch kann niemand sagen, ob und wie das geschehen könnte. Aber eines steht fest. Wenn es geschieht, werden uns die Kunst, Musik und Literatur bewusster Maschinen die wertvollsten Einblicke in ihr künstliches Innenleben liefern.
Das war unser philosophischer Exkurs zu Kunst und künstlicher Intelligenz, zu dem Buch »Der Creativity Code« von Marcus du Sautoy. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Kann uns künstliche Intelligenz bald auch in Sachen Kreativität das Wasser reichen? Dafür haben wir uns zunächst mit den Grundlagen der Kreativität befasst. Kreativ zu sein bedeutet, Neues und Unerwartetes zu schaffen. So gesehen sind Computer bereits jetzt in der Lage, faszinierende Dinge zu schaffen. Sie fördern mathematische Kreativität, malen grafisch komplexe und psychedelische Bilder und simulieren die künstlerische Handschrift großer Komponisten und Schriftsteller. Die Grundlage all dessen ist die Mathematik. Computer können hochkomplexe Muster erkennen und diese anschließend eigenständig anwenden, um durchaus neue und unerwartete Ergebnisse zu kreieren. Doch genau hier liegt bislang auch die Grenze künstlicher Kreativität. Sie ist weder eigenständig noch bewusst. KIs sind faszinierende und nützliche künstlerische Werkzeuge, aber sie brauchen immer irgendeine Form von Input. Nur so können sie Muster finden und Regeln erschließen, auf deren Grundlage sie Kunst erschaffen. Sie sind kreativ auf Knopfdruck, nicht aus eigenem Antrieb. Sie haben kein Bewusstsein für ihre Kunst und keinen emotionalen Bezug zu ihrer Kreativität. Noch nicht. Die Zukunft wird zeigen, ob Maschinen irgendwann Kunst schaffen, die Einblicke in ein eigenständiges, maschinelles Bewusstsein geben. Wir hoffen jedenfalls, wir konnten dir spannende Einblicke in die Welt der künstlichen Kreativität bieten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.